Deutschlandfunk. Der Abend.
Weiter mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Themen aus Politik und Zeitgeschehen an diesem 8. Mai. Als beherrschendes Tagesthema das Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren, den Tag der bedingungslosen Kapitulation. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zitierte in seiner Rede einen Satz des Rabbi Nachman von Bratislav, des großen Lehrers des chassidischen Judentums. Es gibt nichts Ganzeres als ein gebrochenes Herz, zitierte Steinmeier und schlug als Brücke in die Gegenwart.
Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Das bricht uns das Herz bis heute. Deshalb, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.
Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Wie dieses 8. Mai vor 75 Jahren gedacht wurde, dazu gleich mehr. Mehr auch zur aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionen. Als neuer Hotspot ist das westfälische Coesfeld in Erscheinung getreten. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um die verschobene Präsidentschaftswahl in Polen. Zunächst aber, Corona-bedingt, fiel der große Staatsakt aus. Es blieb eine kleine Gedenkfeier, bei der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnerte und darauf verwies, dass längst abgeschlossen geglaubte Gefechte um die Bedeutung des Tages in Zeiten des neuen Rechtspopulismus wohl doch wieder geführt werden müssen. Panayotis Gavrilis über den 8. Mai in Berlin heute.
Kein Publikum, keine internationalen Gäste. Die Trompetenmelodie untermalt die Leere des Gedenkens. Der Staatsakt ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Es sind die 5 Verfassungsorgane, die am heutigen 8. Mai im kleinen Kreis an der Neuen Wache in Berlin an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern. Kanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Woidke und Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle legen gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier Kränze nieder. Anschließend sitzen sie in großem Abstand im Halbkreis nebeneinander. Zwischen ihnen steht Frank-Walter Steinmeier am Rednerpult.
Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte, denn ohne Erinnerung verlieren wir unsere Zukunft.
Eine knappe Viertelstunde redet Steinmeier. Der Tag der Befreiung sei ein Tag der Dankbarkeit. Und ja, sagte er, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen. Nicht das Erinnern sei eine Last, das Nichterinnern werde zur Last, sich zur Verantwortung zu bekennen sei keine Schande, sondern das Leugnen, so Steinmeier.
Nur weil wir Deutschen unserer Geschichte ins Auge sehen, weil wir die historische Verantwortung annehmen, nur deshalb haben die Völker der Welt unserem Land neues Vertrauen geschenkt. Und deshalb dürfen auch wir selbst uns diesem Deutschland anvertrauen. Darin liegt ein aufgeklärter, demokratischer Patriotismus. Es gibt keinen deutschen Patriotismus ohne Brüche.
Steinmeier ergänzt, die deutsche Geschichte sei eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid.
Das bricht uns das Herz bis heute. Deshalb, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.
Ein aufgeklärter demokratischer Patriotismus, das Land nur mit gebrochenem Herzen lieben, es dürften Aussagen wie diese sein, die nach dieser Rede hängen bleiben und weitere Fragen aufwerfen könnten. Genauso wie sein Bezug zu Richard von Weizsäckers berühmten Satz, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Den müsse man heute neu und anders lesen. Damals war dieser Satz ein Meilenstein im Ringen mit unserer Vergangenheit, so Steinmeier. Und heute?
Heute aber muss er sich auch an unsere Zukunft richten. Befreiung ist nämlich niemals abgeschlossen und sie ist nichts, was wir nur passiv erfahren, sondern sie fordert uns aktiv, jeden Tag aufs Neue. Damals wurden wir befreit, heute müssen wir uns selbst befreien.
Steinmeier spannt den Bogen zur Gegenwart, erinnert an die Opfer von Hanau, Halle und Kassel und erklärt, was er mit Befreien meint.
Befreien von der Versuchung eines neuen Nationalismus, von der Faszination des Autoritären, von Misstrauen, Abschottung und Feindseligkeit zwischen den Nationen, von Hass und Hetze, von Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung.
Schließlich geht Steinmeier auf Europa ein und auf die Pandemie, die dieses Gedenken auf das Mindeste beschränkt hat. Für Steinmeier gelte der Satz nie wieder nirgendwo so sehr wie in Europa.
Wenn wir Europa auch in und nach dieser Pandemie nicht zusammenhalten, dann erweisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig. Wenn Europa scheitert, scheitert auch das nie wieder.
Es ist ein Gedenken ohne Zeitzeugen, ohne Jugendliche gewesen, die sich heute begegnen sollten, wie ursprünglich für den Staatsakt geplant. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, findet das bedrückend. Im Deutschlandfunk sagte er:
Das wiegt schon schwer, denn der 75. Jahrestag ist wahrscheinlich das letzte rundere Jubiläum, wenn man das so nennen darf, an dem noch betroffene Zeitzeuge, Menschen, die damals schon gelebt haben, dabei sein können.
Der frühere FDP-Innenminister Gerd Baum, der das Ende des Zweiten Weltkrieges selbst als Kind miterlebt hat, appellierte im Deutschlandfunk vor allem an die jüngere Generation.
Wir müssen eben den jungen Menschen auch vermitteln, dass wir auf einem dünnen Eis stehen. Die Befreiung ist kein dauerhafter Zustand, den müssen wir verteidigen. Wir müssen unser Grundgesetz verteidigen.
Der Gedenktag zum 75. Jahrestag des Kriegsendes begann am Morgen mit einem ökumenischen Gottesdienst. Gott vergisst nicht, sagte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Heinrich Bedford Strom. Man dürfe den Ungeist nie wieder zulassen.
Panayotis Gavrilis war das. Ein Tag des Gedenkens ist dieser 8. Mai auch für die Sieger über Hitler-Deutschland. In Frankreich gab es ein Corona-bedingt verkleinertes Gedenken am Triumphbogen und in Großbritannien wird am Abend noch die Rede der Queen erwartet. Als einzige Staatsoberhaupt kann sie für sich in Anspruch nehmen, eine Zeitzeugin zu sein. Des Krieges, der den Briten viel abverlangt hat, und des Sieges am Ende. Aus London berichtet Thomas Spickhofen.
Gedenkminute im Vereinigten Königreich. Der Thronfolger Prinz Charles legt oben im Norden in Schottland einen Kranz nieder. An der englischen Südküste wird an die gefallenen Soldaten erinnert. Salutschüsse vor dem Schloss in Edinburgh. Zwei Spitfire über Dover, die berühmte Flugstaffel Red Arrows über dem Buckingham-Palast in London. Großbritannien gedenkt seiner Kriegsopfer und feiert das Kriegsende vor 75 Jahren. Keine Paraden, keine Großveranstaltungen. Mit der Corona-Krise mussten alle Planungen dafür eingestellt werden. Sehr schade, sagt General Nick Carter, Stabschef im britischen Verteidigungsministerium.
Das ist schon ziemlich hart. Ich denke jetzt an die ganzen Veteranen, die damals dabei waren und diesen Tag wirklich gern feiern würden. Aber wir denken heute an ihre Werte, an ihre Zusammenarbeit, ihre positive Haltung, ihren Humor und natürlich ihre Opfer. Ich glaube, sie gaben uns Hoffnung und das ist das Wichtigste, was wir im Moment haben können.
Am Nachmittag wiederholte die BBC die Ansprache von Winston Churchill vom 8. Mai 1945. Viele Tausend zogen damals befreit feiernd durch die Londoner Innenstadt nach 6 Jahren Krieg und Zerstörung. Churchills Nachfolger Boris Johnson sagt, uns allen, die danach geboren wurden, ist sehr bewusst, dass wir das, was wir am meisten wertschätzen, dieser Generation verdanken, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat.
All of us, who were born since 1945, are acutely conscious that we are everything we most value to the generation who won the Second World War.
Trotz der Ausgangsbeschränkungen haben im ganzen Land kleine Straßenfeste begonnen, immer sorgsam darauf bedacht, den gebührenden 2-Meter-Abstand einzuhalten. Das gilt auch für die Regimentskapelle, die im Innenhof eines Regierungsgebäudes spielt. Am Abend wird sich die Queen an ihre Untertanen wenden. Außerdem sind die Briten noch aufgerufen, gemeinsam auf die Straßen und Balkone zu gehen und den Song zu singen, der damals ihren Soldaten Mut machte. We will meet again. Wir werden uns wieder treffen.
Meet again. Don't know where. Don't know where.
Thomas Spickhofen war das. Auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat des Weltkriegsendes gedacht, allerdings nicht in New York, sondern in einem virtuellen Treffen per Videoschalte. Für Deutschland sprach Bundesaußenminister Heiko Maas. Peter Mücke berichtet.
Maas warnte in seiner Rede bei der virtuellen Gedenkveranstaltung zum Kriegsende vor 75 Jahren vor einem Rückfall in den Nationalismus. Eine Lehre aus dem Grauen des Zweiten Weltkriegs müsse sein, dass die großen Herausforderungen der Menschheit nur gemeinschaftlich gelöst werden könnten. Ausdrücklich stellte er sich hinter den Aufruf von UN-Generalsekretär Guterres nach einem weltweiten Waffenstillstand, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen, und kritisierte in diesem Zusammenhang das, Zitat, unüberhörbare Schweigen des UN-Sicherheitsrats, der sich noch immer nicht auf eine gemeinsame Resolution zum Thema geeinigt hat. Aus dem Versagen des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg lasse sich eine wichtige Lehre ziehen.
International institutions need.
Internationale Organisationen brauchen politischen Rückhalt. Rückhalt, der heutzutage allzu oft fehlt. Das gilt ganz besonders für die Arbeit des Sicherheitsrats, dessen Aufgabe es ist, Frieden und Sicherheit auf der Welt aufrechtzuerhalten. Das Unvermögen, die Kriege in Syrien und Libyen zu beenden, gepaart mit der Unfähigkeit, im Nahen und Mittleren Osten oder in der Ukraine für Frieden zu sorgen, untergrabe die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats und der internationalen Staatengemeinschaft. Die Corona-Pandemie habe in Erinnerung gerufen, dass vorausschauendes Handeln Menschenleben retten könne, betonte der Minister. Das gelte für jeden Konflikt.
Peter Mücke war das, und Themenwechsel zur aktuellen Entwicklung der Corona-Krise. Während sich Deutschland auf den Corona-Lockerungskurs einrichtet, ist das münsterländische Coesfeld zu einem neuen Hotspot, einem Zentrum von Infektionsausbrüchen geworden, neben dem thüringischen Greiz und dem Ort Steinburg. Ob diese regionalen Infektionsherde erfolgreich eingedämmt werden können, wird nun wohl zur Nagelprobe der neuen, weniger restriktiven Corona-Politik. Über die Lage in Coesfeld, Moritz Küpper.
Es ist die wohl erste Notbremse in der beginnenden Lockerungsphase, weshalb sich Karl-Josef Laumann, Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister von der CDU, Mühe gab, entschlossen zu wirken.
Wir sagen, was gemacht werden muss.
Ohne Rücksprache mit der betroffenen Fleischfabrik wurde ein Schlachtbetrieb im Kreis Coesfeld nun vorübergehend geschlossen. Alle 1200 Mitarbeiter werden getestet, die Sammelunterkünfte auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen überprüft. In einem Schlachthof der Fleischfabrik hatte sich das Virus rasch verbreitet. 129 Infizierte waren am Donnerstag nach damaligen Angaben des Kreises erfasst worden. 13 davon seien ins Krankenhaus gekommen. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts ist in Coesfeld der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche damit überschritten worden. Er lag bei 52,7. Auch ein Schwesterbetrieb der gleichen Fabrik war betroffen, weshalb Laumann nun handelte.
Sie sehen, dass die Landesregierung sehr entschlossen in dieser Frage vorgeht und dass wir auch unsere neue Verantwortung, regionale Infizierungsereignisse auch regional zu beantworten.
Dazu gehören zwei weitere Maßnahmen. Landesweit werden alle Mitarbeiter der insgesamt 35 großen nordrhein-westfälischen Schlachtbetriebe getestet. Zudem sollen auch die Unterbringungsmöglichkeiten von Erntehelfern kontrolliert werden. Zweite, nun wieder regionale Konsequenz. Die für Montag in Nordrhein-Westfalen avisierten Lockerungen werden für den Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben.
Das Lockerung des Kontaktverbotes von 2 Personen auf die Hausgemeinschaften findet nicht statt. Dann die Gastronomie im Kreis Coesfeld kann nicht öffnen, Freizeitparks können nicht öffnen, die Aufhebung der 800 Quadratmeter Grenze wird im Kreis Coesfeld für die Kaufhäuser nicht stattfinden und dann Fitnessstudios, Tanzschulen und andere Dienstleistungen, die körpernah sind, die waren jetzt ja auch in der Öffnung zum Montag drin enthalten, werden im Kreis Coesfeld ebenfalls nicht stattfinden.
Die geplanten Öffnungsschritte für Kitas und Schulen finden jedoch statt. Die Versorgungssicherheit mit Fleisch sei aufgrund voller Lager gegeben, ergänzte NRWs Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Und
es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Coronavirus über Lebensmittel, konkret Fleischprodukte, übertragen werden kann.
Kritik, dass die Schließung in Nordrhein-Westfalen nicht unmittelbar erfolgte, wies Laumann jedoch zurück. Es handele sich um eine dynamische Lage.
Wenn wir den heute Morgen geschlossen hätten, dann hätten wir natürlich auch andere Probleme gehabt. Wenn die Tiere angeliefert sind, können sie die auch nicht alle wieder in die Ställe zurückbringen. Dann haben sie wieder ganz andere Probleme mit der Veterinär und mit dem Tierschutz.
Laumann nahm stattdessen die Arbeitsbedingungen der zumeist osteuropäischen Mitarbeiter ins Visier. Enge Gruppenunterkünfte, Transport in Kleinbussen zum Schlachthof.
Wenn es solche Beispiele gibt, dass die das immer noch in Kleinbussen mit vielen Leuten gemacht hat, zeigt ja, dass die Sensibilität für den Hygieneschutz angesichts einer Lage, die man auch mit Pandemie bezeichnen kann, wohl dann bei den Menschen, die das zu verantworten haben, nicht besonders hoch ausgeprägt war.
Das müsse und werde sich ändern. Nordrhein-Westfalen ist damit das erste Land, das im Zuge der Lockerung den Corona-Notfallmechanismus aktiviert. Weitere solcher Schritte in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland befürchtet Laumann aber nicht.
Jetzt erstmal so, dass wir wirklich keinen Kreis in Nordrhein-Westfalen haben, wo wir zurzeit aktuell Sorgen haben müssen, dass wir die 50er-Marke, die jetzt nochmal festgelegt ist, reißen werden.
Bundesweit waren und sind auch in Schleswig-Holstein und Thüringen Schlachthöfe betroffen.
Moritz Küpper war das. Wegen mehrerer Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie schlägt Arbeitsminister Hubertus Heil Alarm. In einem Brief, der NDR und WDR vorliegt, fordert er die Bundesländer auf, vor allem Sammelunterkünfte strenger zu kontrollieren. Aus Hamburg, Peter Hornung.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird gegenüber seinen Amtskollegen in den Bundesländern deutlich. In dem zweiseitigen Brief, der NDR und WDR vorliegt, bittet Heil eindringlich, den Arbeitsschutz für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und in der Fleischindustrie streng zu überwachen. Besonderes Augenmerk sei dabei auf die Situation in den Sammelunterkünften und beim Personentransport zu legen. Anlass der Mahnung aus Berlin sind Medienberichte über, wie es in dem Schreiben heißt, unhaltbare Zustände beim betrieblichen Infektionsschutz. Auf Nachfrage von NDR und WDR betonte Arbeitsminister Heil, dass Saisonarbeiter und Werkvertragsarbeiter ebenso vor Corona geschützt werden müssten wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Dafür gebe es klare Standards beim Arbeitsschutz. Die massenhaften Infektionen in den Fleischbetrieben zeigten diesen akuten Handlungsbedarf, so der Arbeitsminister.
Peter Hornung war das. Unterdessen hat Schleswig-Holstein angekündigt, Corona-Tests für alle Beschäftigten in Schlachthöfen zu veranlassen. Gehen wir einen Schritt in der Kette zurück, Corona und die Landwirtschaft. Manche der Corona-Folgewirkungen liegen nicht auf der Hand. So ist das bei der Frage, wie sich die Pandemie bei den Landwirten auswirkt. Tut sie das überhaupt? Tatsächlich ist das der Fall, in Gestalt unter anderem sinkender Rindfleischpreise. Denn Rindfleisch wird vor allem in der Gastronomie verkauft, ausgefallene Grillpartys spielen außerdem eine Rolle und der Milchpreis ist deutlich gesunken. Das war die Problempalette, mit der sich die Landwirtschaftsminister heute in Saarbrücken beschäftigt haben. Tonja Koch berichtet von dort.
Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern zeigten sich heute zufrieden mit dem, was in der Corona-Phase erreicht worden ist. Die Versorgung der Bevölkerung habe zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden können, fasste Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, die Situation zusammen.
Und die gesamte Lebensmittelkette, die sogenannte Lebensmittelkette von der Urproduktion bis hin zum Regal, haben in dieser Corona-Zeit wirklich vorbildlich gezeigt, wie man Hand in Hand arbeitet.
Allerdings sind Teile der Absatzmärkte für die europäischen Bauern weggebrochen, zum Beispiel bei der Milch. Die positive Situation in den Supermärkten dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Export zum Beispiel nach Italien oder auch nach Asien zum Stillstand gekommen sei. Forderungen nach dirigistischen Eingriffen in den Milchmarkt, um überschüssige Mengen vom Markt zu nehmen, erteilte die Bundeslandwirtschaftsministerin heute jedoch eine Absage.
Von der sollte man wirklich nur im extremsten Notfall Gebrauch machen. Ich rate davon ab. Es ist auch kein Thema gewesen der Diskussion. Also bis der Staat da reingeht und selber aufkauft, das ist hochproblematisch.
Klöckner befürwortet allerdings die Möglichkeit, Milchmengen privat, also bei den Molkereien, einzulagern. Das werde auch von der EU-Kommission mitgetragen. Überwiegend zufrieden äußerten sich die Konferenzteilnehmern auch über die Regeln, die für Saisonarbeitnehmer getroffen worden sind, die vielfach nicht über den Landweg nach Deutschland einreisen konnten. Das Kontingent von 40.000 Erntehelfern in Deutschland sei zwar noch nicht ausgeschöpft, aber die Aufenthaltsdauer sei bereits von 70 auf 115 Tage verlängert worden. Und ob es eine weitere Verlängerung der Aufenthaltsfrist geben wird, wie von einigen Bundesländern gefordert, werde vom dynamischen Infektionsgeschehen auch in den Herkunftsländern abhängen, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin.
Einige Bundesländer haben das unterstützt. So, und der Punkt ist doch, bei der 180 Tage geht es nicht darum, etwas dauerhaft einzuführen, weil das ginge auch nicht, sage ich ganz klar. Also das sage ich auch den Landwirten. Also heute war nicht der Tag der Entscheidung zu den 180, wir haben diskutiert.
Ein weiteres Treffen der Landwirtschaftsminister wird nötig sein, um die Verteilung der sogenannten ELA-Mittel auf den Weg zu bringen. Dabei handelt es sich um Finanzmittel, die aus Brüsseler Töpfen überwiegend für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung gestellt werden. Die Länder müssen sich bis zum kommenden Jahr auf einen neuen Verteilungsschlüssel einigen, aber hier liege man noch sehr weit auseinander, sagte der derzeitige Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, der saarländische Umwelt- und Landwirtschaftsminister Reinhold Joost.
Ich habe in dem Zusammenhang für mich heute mitgenommen, dass es durchaus die Bereitschaft gibt, noch einmal über die Verteilungsschlüssel und Mechanismen zu reden, sich auch ein Stück frei zu machen von dem, was vor 20 Jahren als, wenn man so will, historischer Verteilungsschlüssel zur Absicherung der besonders schwierigen Situation in den neuen Ländern auf den Weg gebracht wurde. Es ist aber so, dass die Bereitschaft davon, jetzt viel zurückzugeben in andere Länder, die bisher immer diese Solidarität geübt haben, nur begrenzt ausgeprägt ist, um es mal vorsichtig zu umschreiben.
In kurzer Abfolge soll es daher noch bis zum Sommer mehrere Konferenzen geben, um die strittigen Punkte zu klären.
Tonja Koch war das. Deutschland diskutiert darüber, ob die Grenzkontrollen zu den Nachbarn allmählich abzuschaffen sind, aber die Einreisebeschränkungen in die EU sollen um weitere 30 Tage verlängert werden, so lautet die Empfehlung der EU-Kommission zur Eindämmung der Pandemie. Holger Roman dazu.
Der Vorschlag der Kommission, die seit fast 2 Monaten geltenden Beschränkungen sollten ein weiteres Mal verlängert werden. Neues Zieldatum, der 15. Juni. Hintergrund ist die immer noch unsichere Lage an der Corona-Front. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Mitgliedsländer außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island, die zum Schengen-Raum gehören, darauf verständigt, nicht zwingend notwendige Einreisen in die EU bis auf Weiteres zu verbieten. Ausgenommen sind im Ausland lebende EU-Bürger, Ärzte und Pflegekräfte. Diese Maßnahmen sollten fortgesetzt werden, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Krankheit zu verringern, heißt es in einer Mitteilung der obersten EU-Behörde. Vor einem Monat hatte die Kommission den Einreisestopp schon einmal um 30 Tage verlängert. Am 15. Mai wäre er eigentlich ausgelaufen. Gemäß Schengener Abkommen liegt die endgültige Entscheidung für Grenzschließungen in der Kompetenz jedes einzelnen Mitgliedslands. Unberührt von dem Vorschlag der Kommission bleiben die Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen. Etliche EU-Staaten hatten zu Beginn der Corona-Krise Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum wieder eingeführt, darunter auch die Bundesrepublik.
Holger Roman war das. In einer Videokonferenz versuchen die Finanzminister der Euro-Staaten nach finanziellen Hilfsmöglichkeiten, wichtiges Thema dabei, die Einrichtung von neuen Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM für Gesundheitsausgaben. Diese sind Teil eines 500 Milliarden Euro-Pakets, das im Kern Anfang April in der Euro-Gruppe verabredet wurde. Wie das in Details ausgestaltet werden kann, Peter Kapern dazu.
Die Fakten sind eigentlich bekannt. Trotzdem wies EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis kurz vor den Beratungen der Eurogruppe noch einmal darauf hin.
The Corona pandemic has hit all member states and we now need to take big steps at EU level to get economies back on their feet.
Die Corona-Pandemie habe alle Mitgliedstaaten getroffen, so Dombrovskis. Deshalb müssten jetzt auf EU-Ebene große Schritte unternommen werden, um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Unglücklicherweise besteht aber über die beiden großen Schritte, die die EU unternehmen möchte, noch keine Einigkeit. Da ist zum einen das kurzfristige Rettungsprogramm. 560 Milliarden Euro ist es schwer. Es umfasst Rettungskredite für kleine und mittlere Unternehmen, ein Kurzarbeitergeldprogramm und ein Kreditprogramm für Euro-Länder, das der Euro-Rettungsschirm ESM auflegen soll. Soweit besteht Einigkeit. Allerdings weigert sich jenes Land, das möglicherweise den größten Hilfsbedarf hat, bislang hartnäckig den ESM-Kredit in Anspruch zu nehmen, nämlich Italien. Bis zu 36 Milliarden Euro könnte die italienische Regierung abrufen. Sie tut es aber nicht und das hat überwiegend innenpolitische Gründe. Der rechtsextreme Oppositionsführer Matteo Salvini hat die Inanspruchnahme der Hilfen des ESM als Unterwerfung Italiens gebrandmarkt und an erniedrigende Kontrollen der Troika erinnert, die sich Griechenland in der Schuldenkrise gefallen lassen musste. Jetzt sträubt sich die Regierung von Giuseppe Conte, die Hilfsgelder aus Luxemburg abzurufen. Die EU-Kommission versucht durch Zusicherungen, die italienische Regierung von ihrem Kurs abzubringen. Niemand werde vor Ort kontrollieren, wofür das ESM-Geld in Italien ausgegeben wird. Und außerdem sollen die mit dem Kredit verbundenen Bedingungen und Auflagen so weit wie nur möglich abgeschwächt werden, so die EU-Kommissare Dombrovskis und Gentiloni in einem Brief an Eurogruppenchef Mario Centeno. Bundesfinanzminister Olaf Scholz jedenfalls zeigte sich vor den Beratungen optimistisch, dass die Aversion der italienischen Regierung gegen ESM-Kredite heute überwunden werden kann.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass heute die Eurogruppe auch endgültig einen Beschluss fassen wird über die Kriterien, unter denen jedes Land in Europa die Möglichkeit hat, vom europäischen Stabilitätsmechanismus eine Kreditlinie bis zu 2% des eigenen Sozialprodukts zu verlangen.
Sehr weit sind die EU-Länder aber noch von einer Vereinbarung über den zweiten großen Schritt entfernt. Dabei geht es um die Vereinbarung eines 7-jährigen Finanzrahmens für die EU und um einen Wiederaufbaufonds von bis zu 1,5 Billionen Euro für die europäische Wirtschaft. Nach Ansicht der Kommission können einige EU-Staaten, vor allem Griechenland, Spanien und Italien, die Kosten für die Wiederbelebung der Wirtschaft nicht selbst stemmen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire präsentierte vor der Eurogruppensitzung einen Vorschlag. 3 Jahre lang, ab 2021, sollen jährlich zwischen 150 und 300 Milliarden zusätzlich in den EU-Haushalt fließen, finanziert durch Anleihen. Diese Gelder sollen als Zuschüsse an die Länder vergeben werden, die den Wiederaufbau allein nicht finanzieren können.
Peter Kapern war das. Am vergangenen Dienstag entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Teile des 2015 von der Europäischen Zentralbank gestarteten Anleihekaufprogramms verfassungswidrig seien. Karlsruhe wandte sich damit gegen ein vorheriges Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Juristisch war das eine Premiere. Ein paar Tage ließ sich der EuGH Zeit für die Erwiderung. Hier ist sie, Klaus Hempel berichtet.
Grundsätzlich kommentiere der Europäische Gerichtshof die Urteile nationaler Gerichte nicht, heißt es in der Erklärung. Anschließend verweist der EuGH auf seine bisherige Rechtsprechung. Danach seien seine Urteile für ein nationales Gericht wie das Bundesverfassungsgericht bindend, wenn es den EuGH angerufen hat, um Rechtsfragen zu klären. Am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das 2015 gestartete Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank verfassungswidrig ist. Mit diesem Urteil setzte sich das Bundesverfassungsgericht über eine anderslautende Entscheidung des EuGH hinweg. Der EuGH hatte 2018 das Programm gebilligt. In seiner Erklärung macht der EuGH deutlich, dass seiner Ansicht nach nur er befugt sei, festzustellen, ob ein EU-Organ wie die Europäische Zentralbank gegen europäisches Recht verstößt. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Rechtsordnung der EU aufs Spiel gesetzt wird. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich allerdings immer das Recht vorbehalten, einem Urteil des EuGH dann nicht zu folgen, wenn es dieses unter keinen Umständen für vertretbar hält. Dies ist bei seiner EZB-Entscheidung das erste Mal der Fall gewesen.
Klaus Hempel war das. Michael Flynn war der erste Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump und auch das erste Regierungsmitglied, das im Zuge der Russland-Affäre seinen Posten wieder räumen musste. Im Zuge der Ermittlungen von Sonderermittler Mueller hatte er sich schuldig bekannt, die Unwahrheit bezüglich seiner Russland-Kontakte gesagt zu haben. Später zog er dann dieses Schuldeingeständnis zurück und nun hat das US-Justizministerium die Vorwürfe gegen Flynn überraschend fallen gelassen. Jan Bösche ist unser Korrespondent in Washington. Was steckt dahinter?
Ja, Donald Trumps zweiter Justizminister William Barr hatte sich vorgenommen, diese ganzen Russland-Ermittlungen noch einmal aufzurollen und sich die Ursprünge anzusehen. Und dabei wurde eben halt auch der Fall von Michael Flynn wieder aufgerollt. Er hatte sich schuldig erklärt, das FBI angelogen zu haben, dieses Schuldeingeständnis später aber widerrufen. In der vergangenen Woche waren dann Dokumente aufgetaucht, die zeigten, wie das FBI das Interview mit ihm vorbereitet hatte. Republikaner interpretieren das Ganze so, die hätten versucht, ihn in eine Falle zu locken. Demokraten und Trump-Kritiker sagen eher, das sei eine übliche Analyse gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es stand schon im Raum, dass es Zweifel an diesem Schuldeingeständnis gibt. Und jetzt hat der Justizminister entschieden, diese Anklage wird fallen gelassen und dieses Schuldeingeständnis zurückgenommen.
Welche Rolle spielt Donald Trump nun dabei?
Eine ganz große. Donald Trump hat sich immer über diese Russland-Ermittlungen geärgert. Sie waren ja die dunkle Wolke über den ersten Monaten und Jahren seiner Amtszeit. Und er hat immer kritisiert, besonders auch diese Anklage gegen Michael Flynn, seinen ersten Sicherheitsberater. Entsprechend positiv heute seine Reaktion. Er hat Flynn als einen Helden bezeichnet und er hat seinen neuen Justizminister noch einmal ausdrücklich gelobt.
Was sagen nun die Demokraten zu dem Verfahren?
Die Demokraten sehen das Ganze ziemlich kritisch. Sie sind überzeugt, dass es da Verbindungen zwischen Trump und Russland gegeben hat, auch wenn das Impeachment-Verfahren am Ende für ihn ausgegangen ist. Nancy Pelosi, die oberste Demokratin im Repräsentantenhaus, hat gesagt, der Justizminister polarisiere die Justiz weiter. Und das Ganze sei eigentlich nur eine Vertuschung für den Präsidenten, die hier stattfindet.
Kurz zum Schluss, ist das mehr als ja, ein Gourmet-Fall für politische Beobachter?
Sagen wir mal so, die Corona-Krise hat dieses Thema, die Russland-Ermittlungen, wirklich in den Hintergrund gerückt.
Jan Bösche, danke nach Washington fürs Zuhören. Bis hierhin sagt danke Birgit Becker.